Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute haben wir eine ganz besondere Episode. Und zwar erstens, weil es die 300. Episode dieses Podcasts ist. Und ja, das ist natürlich ein großer Erfolg. Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin euch als treue Zuhörer haben und auch mit den spannenden Inhalten bespielen dürfen. Ja, und zweitens natürlich eben, weil es auch heute wieder sehr spannend wird. Es ist eine sehr interessante Episode zu elektronischen Wertpapieren beziehungsweise zu Kryptowertpapieren, der Ausprägung des elektronischen Wertpapiergesetzes eben als Kryptowertpapier. Und ganz spezifisch geht es heute um den Digital Asset Monitor, der gemeinsam von DK, Interstech, dem Frankfurt School Blockchain Center und WM Datenservice herausgegeben wird. Und wir haben heute auch da zwei sehr spannende Gäste, die hier Einblick geben werden. Ja, was ist dieser Digital Asset Monitor? Der gibt letzten Endes einen Überblick über die neu entstehende Industrie der Kryptowertpapiere in Deutschland, beziehungsweise dieser neue Bereich, der eben diese neue Technologie nutzt und Wertpapiere auf Blockchains ausgibt. Das ist wichtig und sehr interessant, weil die Daten, die man sonst so öffentlich findet, wie zum Beispiel die offizielle Seite der BaFin, hier nur unzureichend Informationen liefert und hier der Digital Asset Monitor doch einige weitere Informationen liefert. Ja, mit dabei habe ich heute zwei Gäste, sehr spannende Gäste. Das ist einmal die Marion Spielmann, COO bei der Verwahrstelle von der Dicker. Hallo Marion.
Hallo Manuel.
Und dabei ist auch noch der Benjamin Schaub von Interstech. Hallo Benjamin.
Hallo Manuel, grüß dich.
Schön, dass ihr heute dabei seid und uns ein wenig Informationen gibt und Einblicke gibt, was dieser Digital Asset Monitor ist und was er zusammenstellt. Und ja, bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht fangen wir doch mal mit einer kurzen Vorstellung von euch an. Marion, vielleicht fangen wir mit dir an als COO bei der Verwahrstelle, bei der DK. Was beschäftigt dich so und wie genau hast du mit Kryptowertpapieren zu tun? Wie kommt es dazu, dass ihr diesen Digital Asset Monitor veröffentlicht?
Das ist eine gute Frage, die ich gern beantworte. Als COO bei der DK Bank, wenn man für die Bankgeschäftsfelder und die Verwahrstelle zuständig ist, hat man viele interessante Aufgaben. Unter anderem habe ich das Thema digitale Assets bei mir und darf den Aufbau von Infrastruktur für digitale Assets begleiten. Stellt sich natürlich die Frage, warum tun wir das? Wir sind das Wertpapierhaus der Sparkassen. Und wir glauben daran, dass sich die Finanzwirtschaft weiter digitalisieren wird, insbesondere das Wertpapiergeschäft. Und unser Ziel ist es an der Stelle für unsere Kunden, also sowohl institutionelle Kunden, aber auch Privatkunden, den Zugang zu digitalen Assets zu ermöglichen. Und das ist unsere Motivation, das treibt uns voran.
Digitale Assets, siehst du da vor allem ja, neue Wertpapiere oder auch Krypto als digitale Assets?
Also in der Definition, wie wir jetzt sprechen, sind es elektronische Wertpapiere tatsächlich und keine Kryptowerte.
Das soll ja heute auch der Hauptfokus des Podcasts sein. Wunderbar. Benjamin, vielleicht sagst du auch nochmal was zu deiner Rolle bei Interstech. Was macht ihr und ja, wie blickst du auf das Thema?
Ja, gerne. Vielen Dank, Manuel. Kurz zu mir. Ich bin Partner bei Interstech. Das ist eine auf Blockchain und digitale Assets spezialisierte Beratung. Das heißt, wir machen unter anderem Marktstudien wie mit dem DK Digital Asset Monitor. Unsere Haupttätigkeit besteht allerdings darin, Finanzinstituten bei strategischen Fragestellungen zu Anwendungsfällen rund um digitale Assets zu unterstützen und in diesem Fachgebiet dann auch Projektumsetzungen zu begleiten.
Sehr spannend. Und wenn ich das richtig verstehe, ist da auch eine Kooperation oder es ist aus dem Frankfurt School Blockchain Center letzten Endes auch mitbegleitet. Da hat Inters ja auch eine Vergangenheit. Also ein schönes weiteres Projekt, was letzten Endes von Philipp Sandner mit angestoßen wurde, wenn ich das richtig verstehe. Und ja, ein weiteres Zeichen, wie viel Impact er doch hatte, auch in Deutschland. Ja, ja, danke für die Vorstellung. Dann lasst uns doch mal reinsteigen in das Thema digitale Wertpapiere bzw. Kryptowertpapiere. Und unsere treuen Zuhörer wissen ja, dass es in Deutschland dieses Kryptowertpapiergesetz gibt, beziehungsweise das Gesetz für elektronische Wertpapiere, wo auch Kryptowertpapiere begeben werden können. Und genau darum geht es ja. Das heißt, lasst uns vielleicht da nochmal drauf blicken, was macht das Ganze aus und Welche Entwicklung sehen wir da in den letzten Jahren und welche Rolle können auch hier regulierte Institute wie zum Beispiel eine Dekabank einnehmen in diesem Bereich?
Wenn wir auf das EWBG schauen, also das elektronische Wertpapiergesetz, im Jahr 2021 von der Bundesregierung beschlossen. Für mich in der persönlichen Wertung ist das der wichtigste Schritt gewesen für die Digitalisierung der Finanzmärkte, weil das war so der Anschub, dass man jetzt sehr endlich die Dematerialisierung des Wertpapiergeschäftes angeht. Das heißt, wir haben jetzt mit dem elektronischen Wertpapiergesetz die Möglichkeit, elektronische Wertpapiere und auch Kryptowertpapiere zu begeben. Wir brauchen keine Urkunde mehr erstellen, was früher immer ein sehr manueller und mühsamer Prozess war. Und wir schaffen es an der Stelle natürlich durch den Einsatz der Technik nicht nur die Urkunde schneller zu erstellen, sondern der ganze Abwicklungsprozess wird sich sehr stark verändern. Also Atomic Settlement für das Wertpapiergeschäft ist die Zielsetzung am Ende des Tages. Der Kunde kann taggleich handeln, hat sein Wertpapier taggleich im Depot. Und das hat natürlich schon einen wesentlichen Einfluss auf die Prozesse, aber auch auf die Effizienz und die Schnelligkeit des Kapitalmarktes als solches. Also ein ganz wesentlicher Fortschritt. Und ich erwarte auch, dass der Kapitalmarkt sich sehr stark verändern wird, weil wir viel mehr Marktteilnehmer sehen werden. Und es natürlich dann auch, heute ist es Know-how getrieben und Technik getrieben. Und in Zukunft wird es noch stärker Technik getrieben sein.
Das heißt, ihr seht einen großen Mehrwert dieses Gesetzes, wenn ich es richtig verstehe, nicht nur im elektronischen Wertpapierbereich, was letzten Endes in ja, zentralen Registern auch geführt werden kann, wie zum Beispiel auf der D7-Plattform von der Deutschen Börse, sondern eben auch im Bereich der Kryptowertpapiere, wo sich ja auch der Digital Asset Monitor mit beschäftigt. Siehst du da konkrete Vorteile auch nochmal bei den Kryptowertpapieren über den elektronischen Wertpapieren hinaus? Oder wie blickt ihr da drauf? Kryptowertpapiere versus elektronische Wertpapiere?
Also du hast das schon indirekt beantwortet. Das Kryptowertpapier kann ich in der Infrastruktur losgelöst von der traditionellen Infrastruktur, wie zum Beispiel D7, als technisch abgeleitete Infrastruktur der Deutsche Börse emittieren. Das heißt, ich brauche den Intermediär Clearstream oder Deutsche Börse, den ich heute im traditionellen Geschäft einsetzen muss. Ja, da habe ich gar keine Wahl. Den brauche ich in Zukunft nicht mehr. Ich kann mich entscheiden, ihn gegebenenfalls zu nutzen, bin aber genauso frei, in einer anderen Infrastruktur zu agieren. Was natürlich auch zur Folge hat, dass es andere Infrastrukturanbieter an der Stelle geben wird. Und die Banken durchaus die Möglichkeit jetzt haben zu sagen, ich etabliere eine Infrastruktur unter Banken. Und das wiederum würde dann die Technisierung oder Digitalisierung der Kapitalmärkte enorm vorantreiben.
Und du hast es gerade angesprochen, also so ein CSD wie zum Beispiel eine Clearstream, die ja letztlich auch hinter dieser D7-Plattform steht, die braucht es dann bei Kryptowertpapieren nicht mehr. Dafür braucht es dann ein neues Institut, Kryptowertpapierregisterführer. Das ist da ja praktisch die neue Rolle, die hier durchgeführt wird. Das heißt, das sind ja dann auch letztlich Rollen, die dann regulierte Institute ausführen können. Und ich glaube, da kann man auch schon erwähnen, dass die DEKA ja hier einer der wenigen Institute ist, die auch so eine Lizenz bereits jetzt erhalten hat. Also Glückwunsch auch dazu nochmal. Das hatten wir auch schon erwähnt bei uns im Podcast im News Update. Eine tolle Neuigkeit. Ja. Und natürlich soll das Ganze irgendwie zu Benefits führen. Und das klingt natürlich erstmal alles nach sehr B2B-lastig. Ne? Also hier geht es um Kapitalmärkte, wo Endnutzer eigentlich keinen direkten Zugang haben. Wie blickt ihr da drauf? Welche Vorteile für die Endnutzer oder die Endkunden könnte denn dann auch durch diese neue Technologie ermöglicht werden?
Also ich hatte ja schon gesagt, die Dinge werden schneller ablaufen, sie werden effizienter ablaufen. Damit werden sie natürlich erstmal kostengünstiger. Und man darf auch davon ausgehen, dass dieser Kostenvorteil beim Endkunden sich realisieren wird. Ich sehe aber noch eine ganz andere große Chance. Die Blockchain-Technologie oder die Digitalisierung des Wertpapiergeschäftes, die ermöglicht es auch kleineren Emittenten in Zukunft Anleihen in den Markt zu geben. Das heißt, das Anlageuniversum wird sich erweitern und es kann sich auch auf andere tokenisierte Produkte erweitern. Also der Kunde hat eine größere Möglichkeit der Diversifizierung seiner Investments. Wir sehen auch, dass illiquide Produkte liquide werden und dadurch auch für Retail-Kunden interessant werden. Und ich glaube auch, dass der technische Fortschritt den Zugang für Privatkunden zu Anlageprodukten insgesamt noch weiter verringern wird. Also die Schwelle, mich zu informieren, einen Produktüberblick zu bekommen, die wird weiter absinken.
Du hast ja jetzt schon gesagt, es kann zu liquideren Märkten führen, zu neuen Produkten letztlich auch. Welche Produkte kann man denn jetzt schon unter diesem elektronischen Wertpapiergesetz als Kryptowertpapier ausgeben? Also geht es da um ganz spezifische Produkte oder ist das schon relativ breit möglich für alle möglichen Wertpapiere?
Das ist definitiv breit, ja. Also grundsätzlich gibt es drei Oberkategorien von Kryptowertpapieren, die mittlerweile begeben werden dürfen. Das sind Inhaberschuldverschreibungen, Fondsanteile und Namensaktien. Wenn wir auf den Markt schauen, was bisher geschehen ist, dann ist klar festzustellen, dass die meisten Emissionen bis hierhin Inhaberschuldverschreibungen sind und waren. Ende 2023 hatten wir die ersten tokenisierten Fondsanteile gesehen. Hier war zunächst das Bankhaus Metzler mit einem tokenisierten Publikumsfonds im Markt. Und dann haben wir auch kurze Zeit später von der Deka Bank den ADK Blockchain 1, also einen tokenisierten Spezialfonds gesehen. Und ich glaube, hervorzuheben für dieses Jahr oder in diesem Jahr ist, dass wir eben im Januar erstmals eine tokenisierte Namensaktie durch die Neala Digital Asset GmbH gesehen haben, die emittiert wurde. Das ist eine Neuerung, die eben auf Basis des Zukunftsfinanzierungsgesetzes möglich gemacht wird. Und damit, das muss man auch feststellen, sind die Möglichkeiten, die das EWPG uns gibt, was die Assetklassen angeht, voll ausgeschöpft. Wir haben also Inhaberschuldverschreibungen, Fondsanteile und Namensaktien, die als Kryptowertpapiere begeben werden können und auch schon begeben wurden.
Das heißt, da fehlt eigentlich nichts mehr. Ich erinnere mich auch, dass bevor das Zukunftsfinanzierungsgesetz verabschiedet wurde, die Nachfrage oder der Ask an die Politik, das Ganze zu erweitern auf Aktien sehr groß war. Das ist also auch passiert. Das heißt, jetzt seht ihr da eigentlich keine Hürde mehr, um bestehende ja, Produkte und bestehende Assets auch als Kryptowertpapier auszugeben. Und ja, Stichwort Kryptoassets. Vielleicht nochmal als letzte, ich sag mal, holistische Frage, bevor wir ein bisschen tiefer in den Digital Asset Monitor einsteigen. Wie blickt ihr da drauf? Also, ich habe das eingangs ja auch schon dich, Marion, gefragt, inwieweit ja die Verwahrung oder auch die Infrastrukturbereitstellung für Kryptowerte, Kryptoassets oder Kryptowertpapiere umfasst. Wie blickt ihr da drauf? Sollte das getrennt werden? Ja, auch vielleicht mit dem Hinblick auf die technologische Umsetzung, Private versus Public Chains und so weiter. Kryptoassets versus Kryptowertpapiere. Was schaut ihr euch in dem Kryptomonitor an? Ich glaube, vor allem Kryptowertpapiere. Und wie blickt ihr auf Kryptoassets versus Kryptowertpapiere auch mit Hinblick auf die Regulatorik? Was spielt da vor allem eine Rolle für institutionalisierte oder Institutionen im Finanzsektor?
Genau, also die Begriffe sollten und müssen voneinander abgegrenzt werden. Ja, hier macht es aus meiner Sicht immer Sinn, zunächst, wie wir auch im Monitor verwenden, mit dem Überbegriff digitale Assets zu starten. Ja, der ja eben sagt, okay, hier gehören alle Assets bzw. Assetklassen dazu, die tokenisiert, also auf einer Blockchain-Infrastruktur begeben sind. Und digitale Assets können also ein Kryptowert sein, wie der Bitcoin. Können aber auch Kryptowertpapiere wie Anleihen, Aktien etc. sein, kann aber auch tokenisiertes Geld sein, in welcher Ausprägungsform auch immer, sei es CBDC, Stablecoins etc. Wichtig ist, wie du sagst, Manuel, dass wir uns im Digital Asset Monitor der DEKA ausschließlich auf den Kapitalmarkt fokussieren. Wir schauen also auf tokenisierte Wertpapiere, die in Deutschland auf Basis des EWPG sogenannte Kryptowertpapiere sind und in einem dezentralen, auf Blockchain basierten Kryptowertpapierregister emittiert werden. Und um es noch abzurunden, die Kryptowerte wie der Bitcoin sind natürlich ein sehr spannendes Feld, aber eben, wie auch schon erklärt, eine andere Assetklasse, ja, die sich dementsprechend auch in einem anderen regulatorischen Rechtsrahmen bewegt, in dem Fall der Markets in Crypto Assets Regulation. Und Kryptowerte spielen hier in der Studie für uns keine Rolle.
Wunderbar, danke nochmal für die Abgrenzung. Das heißt zusammenfassend, um den Block vielleicht mal abzuschließen und tiefer einzusteigen in den Digital Asset Monitor, wir sehen neue Regularien, neue Gesetzgebungen, die es ermöglichen, jegliche Arten von Wertpapieren als Kryptowertpapier auszugeben. Und ja, die Deka, Interstech, aber eben auch in Kooperation mit dem Frankfurt School Blockchain Center und auch WM Datenservice schauen sich eben jetzt hier im Digital Asset Monitor genauer diese neuen Arten von Wertpapieren oder die neue Begebungsform von Wertpapieren an und stellen Daten zusammen, die es also ermöglicht, diesen neuen Bereich gut zu begreifen. Also auf welchen Blockchains wird das Ganze ausgegeben, wie viele Wertpapiere wurden begeben, welche Typen von Wertpapieren wurden begeben und so weiter. Das heißt, hier ist eine Lücke geschlossen worden, meines Erachtens, mit diesem Digital Asset Monitor, die bestand, dass man einfach mit einer einfachen Publikation versteht, wo diese neue Industrie oder wo diese neue technische Begebung letzten Endes in Deutschland steht. Also sehr, sehr spannend und ich denke auch total wertvoll. Lasst uns doch mal tiefer einsteigen, was denn dieser Digital Asset Monitor letzten Endes ist und was für Ziele ihr mit ihm habt über das, was ich jetzt gerade eben schon kurz zumindest zusammengefasst habe.
Also eine wesentliche Motivation für uns ist natürlich die Entwicklung des Marktes aufzuzeigen. Also wir nehmen aus den Gesprächen mit unseren Kunden sehr stark mit, jeder interessiert sich für das Thema, aber es ist ein neues Thema, es hat immer noch eine gewisse Schwelle. Jeder sagt, es hat eine Wesentlichkeit und erwartet auf den Moment, wo er dann sagt, jetzt wird es aber wesentlich für mich. Und wesentlich wird es an der Stelle, wo es eine bestimmte Größenordnung im Markt einnimmt, wo die Regulierung im Geschäftsumfeld klar ist, ja, wo Infrastruktur aufgebaut ist. Und das sind so die Themen, die wir im Digital Asset Monitor aufnehmen und wo wir sowohl qualitativ als auch quantitativ drüber berichten, damit sich die Marktteilnehmer und die Kunden an der Stelle, also nicht die Anbieterseite, die beschäftigen sich ja alle intensiv mit dem Thema, sondern wirklich der Investor informieren kann und dann auch für sich beurteilen kann, wann der richtige Zeitpunkt für ihn ist, um sich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und halt auch wirklich getrieben aus der Motivation, was ich vorhin schon mal sagte, dass wir glauben, dass das Wertpapiergeschäft sich stark verändern wird, digital sein wird und es wird eine Anlaufphase brauchen und dann werden wir einen sprunghaften Anstieg sehen, ist meine Überzeugung. Und deswegen wichtig, die Menschen zu informieren. Und wir sehen halt auch ganz stark, dass man dieses Feld gerne den Fintechs überlässt. Und an der Stelle glauben wir, dass wir als Finanzindustrie doch mitwirken sollten. Das war übrigens auch die Motivation, warum die DekaBank zusammen mit der LBBW und mit Standard Chartered gemeinsam SWIGHT gegründet hat. Ja, wir wollten Competition im Markt, wir wollten Weiterentwicklung vorantreiben, wir wollten Digitalisierung vorantreiben.
Das ist ja auch noch ein weiterer Stichwort, SWIGHT, was du genannt hast, das hat man bisher noch nicht behandelt. Das ist praktisch ein Spin-off, so wie ich es verstehe, ne? Eine Ausgründung einer Plattform, die letzten Endes auch für die Issuance, also für die Begebung von digitalen Wertpapieren fungiert. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zurück, insbesondere wenn es darum geht, nochmal zu besprechen, was aktuell am Markt passiert. Aber vielleicht nochmal eine Rückfrage. Also du hast gesagt, quantitativ wird was dargestellt, qualitativ auch. Welche Informationen sammelt ihr da letzten Endes und was wird konkret zusammengestellt? Ich glaube, es gibt so einen Digital Asset Index, ja, was macht den aus und welche Informationen tragt ihr da zusammen, die auch über der offiziellen Liste sozusagen von der BaFin, die ja auf der Website einsehbar ist, noch drüber hinausgeht?
Genau, also grundsätzlich sind die BaFin-Liste, auf die du referenziert hast, sowie der Bundesanzeiger unsere Datenquellen, um die Entwicklung des Segments zu bewerten. Der Bundesanzeiger ist immer aktueller als die BaFin-Liste dabei. Warum? Weil die Veröffentlichungspflicht nun mal besagt, dass diese im Bundesanzeiger zu erfolgen hat. Tendenziell sind die Listen also identisch, aber eben zeitverzögert. Und um einen weiteren Mehrwert zu liefern, der jetzt über die Liste hinausgeht, ist eben WM Datenservice Partner des Monitors, weil wir dann eben auch Daten erhalten, die sonst nur sehr schwierig oder stellenweise gar nicht verfügbar wären. Ja, da gehört zum Beispiel das Emissionsvolumen dazu, was für unseren Monitor essentiell ist. Es kann aber auch hier und da die Asset-Klasse sein, die wir schlichtweg nicht sonst auf anderem Wege rausfinden können. Und natürlich wollen wir auch immer verstehen, was ist die zugrunde liegende Blockchain-Technologie, die für eine Emission genutzt wurde. Ja, und wie du erwähnt hast, Manuel, haben wir im Rahmen des Monitors auch einen Index gebildet, um den Markt für Kryptowertpapiere zu quantifizieren und Aussagen über den Reifegrad der Produktkategorie treffen zu können. Wichtig ist hierbei, wir haben zwei Hauptfaktoren. Das ist einmal die Anzahl der Emissionen und zum anderen das Emissionsvolumen. Und wir gewichten aktuell die Anzahl der Emissionen deutlich höher als die Emissionsvolumen. Warum tun wir das? Der Hintergrund dafür ist, dass wir eben im Rahmen der neuen Regulatorik und auch neuen Technologie davon ausgehen, und das ist das, was wir auch im Markt klar beobachten, dass es einige Emissionen gibt, die tendenziell kleiner hinsichtlich des Emissionsvolumens ausfallen, als das in der traditionellen Welt der Fall ist. Also eine Art Ausprobieren, Verprobung von Finanzinstituten. Und daher haben wir uns, wie gesagt, dazu entschieden, die Anzahl der Emissionen zunächst höher gegenüber der Volumina zu gewichten. Soviel zur Methodik. Wo stehen wir nun? Ganz allgemein kann man für 2024 sagen, dass sich das stetige Wachstum aus dem letzten Jahr fortsetzt. Allerdings fehlt doch für eine dynamische Entwicklung, dass wir eben weitere Emissionen und auch entsprechend hohes Volumen sehen. In Zahlen bedeutet das Folgendes, und auch hier zum Hintergrund, wir haben im vierten Quartal 2021 gestartet, weil es hier die ersten Emissionen von Kryptowertpapieren gab. Das ist also unser Basisquartal mit dem Indexwert von 100 und aktuell zum Stichpunkt 30.06. stehen wir bei 590. Der Index ist dieses Jahr in den ersten beiden Quartalen gestiegen, von 300 zum Jahresende, jetzt wie gesagt auf die 590. Und wenn wir dann auf die einzelnen Hauptfaktoren schauen, also zunächst Anzahl der Emissionen, dann können wir festhalten, dass im ersten Halbjahr 2024 35 Emissionen stattgefunden haben gegenüber 26 Emissionen im ersten Halbjahr 2023. Beim Volumen ist es etwas andersrum. Da haben wir, sind wir 24 im direkten Vergleich etwas unter dem Niveau aus 23. Das liegt eben daran, dass wir 23 die großvolumige Siemens-Anleihe hatten, übrigens auf einer Public Blockchain begeben auf Polygon, und jetzt im ersten Halbjahr keine großvolumige neue Emission bis hierhin feststellen konnten. Wie gesagt, Stichpunkt war der 30.06. Wir haben jetzt die KfW-Anleihe Beginn Juli gesehen, auch die übrigens auf einer öffentlichen Blockchain begeben, auch hier in diesem Fall Polygon. Vielleicht abschließend noch, was sind weitere Erkenntnisse des Monitors? Wir sehen auf jeden Fall, dass wir in diesem Jahr bisher nicht die großen Häuser als Emittenten oder auch Investoren sehen, sondern aktuell sehen wir vor allen Dingen kleinere Emittenten aus dem In- und Ausland, insbesondere aber ausländische Emittenten, die ein steigendes Interesse zeigen an der Begebung von Kryptowertpapieren, hier dann eben auch im Zusammenspiel mit Registerführern, die nicht Banken sind.
Also ihr stellt aus unterschiedlichsten Quellen praktisch nochmal alles, was verfügbar ist, zusammen und bietet dadurch natürlich viel mehr Insights in diesen neuen Markt oder in diese neue Begebungsform, was total hilfreich ist, um auch zu verstehen, ja, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ja, weil grundsätzlich ist da ja auch noch meines Erachtens total offen, ja, in welche Richtung die Technologie sich im regulierten Finanzmarkt oder im regulierten Finanzsektor entwickelt. Ja. Sind es Private Chains, sind es Public Chains? Das hast du ja gerade auch schon angesprochen, Benjamin, ein wichtiger Faktor, auf welcher Blockchain das Ganze aufgegeben wird. Wie blickt ihr da drauf? Was kann man da aktuell schon erkennen und wie spielen da auch regulatorische Rahmenbedingungen aus eurer Sicht mit rein?
Genau, hier vielleicht kurz zum Hintergrund. Also, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer klar ist, öffentliche Netzwerke oder Blockchains werden die genannt, wie eben beispielsweise Ethereum und Polygon. Da kann quasi jeder mitmachen. Es gibt aber eben auch private bzw. geschlossene Netzwerke, an denen nur ausgewählte Teilnehmer mitmachen können, wie Hyperledger Vesu. Und wir analysieren im Monitor selbstverständlich auch die verwendete Technologie. Und hier können wir festhalten als Ergebnis, dass bisher die öffentlichen Blockchains klar dominierend sind. Besonders Polygon wird häufig genutzt. Aber die aktuell stattfindende bzw. zukunftsweisende Diskussion, die wir im Markt erleben, die stammt von den sogenannten Basel-Anforderungen. Und auch hier muss man sich einmal kurz ausführen. Das Basel-Committee on Banking Supervision beschäftigt sich eben mit Regeln und der Überwachung des Bankensektors. Es geht um die globale, ja, Überwachung im Prinzip und Stabilität des Finanzmarktes und ganz konkret um die Kapitalanforderungen für Banken, besonders im Rahmen von Assets, die eine Bank auf der eigenen Bilanz hält. Ja. Und bevor wir da jetzt eintauchen, haben wir natürlich auch noch einen Disclaimer mitgebracht, dass wir den Sachverhalt jetzt ein bisschen simplifizieren, weil es wirklich extrem komplex ist, um es eben möglichst plastisch zu machen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn beispielsweise Stablecoins und auch Kryptowerte, die hat sich der Basler Ausschuss sehr wohl angeschaut. Die würden wir jetzt nur einfach der Einfachheit halber mal unterschlagen und wirklich nur aus der Sicht des Deka Digital Asset Monitors, also aus Sicht von Kryptowertpapieren auf die Thematik schauen. Ja. So viel vorneweg. Was steht jetzt in den Basel-Anforderungen? Im Prinzip gibt es zwei Gruppen. Ja. Basel differenziert Gruppe 1, das sind Kryptowerte, die bestimmte Kriterien erfüllen, und Gruppe 2, Kryptowertpapiere, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen. Was sind jetzt die Kriterien? Basel hat hier einen riesen Katalog an Kriterien entwickelt. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Dazu gehören zum Beispiel, Kryptowertpapiere dürfen nicht mehr Gegenparteirisiken beinhalten als das traditionelle Pendant. Oder Kryptowertpapiere dürfen rechtlich nicht schlechter gestellt sein als das traditionell begebene Wertpapier. Es gibt aber auch infrastrukturelle Themen. Das geht in die Richtung, in die du gefragt hast, Manuel. Technische Anforderungen in Bezug auf die Blockchain, Governance-Struktur innerhalb eines Netzwerks etc. Und was nach Basel gilt, ist, Gruppe 1, also bestimmte Kriterien erfüllt, hat dieselben Eigenkapitalanforderungen wie ein klassisch begebenes Wertpapier. In Gruppe 2, bestimmte Kriterien nicht erfüllt, haben wir aber eine höhere Eigenkapitalanforderung und auch eine höhere Risikogewichtung als ein klassisch begebenes Wertpapier. Und woher stammt jetzt die wirklich große Diskussion, die es im Markt gibt? Die stammt spätestens aus dem Dezember 23. Da hat der Basler Ausschuss nämlich gesagt, wenn ein Kryptowertpapier auf einer öffentlichen, auf einer Public Blockchain emittiert wird, kann er kategorisch nicht in Gruppe 1 inkludiert werden. Mit anderen Worten, er kommt per se in Gruppe 2. Und wir erinnern uns, Gruppe 2 sagt, höhere Eigenkapitalanforderungen bzw. höhere Risikogewichtung, als wenn dasselbe Wertpapier klassisch begeben worden wäre. Was sind die Gründe hier für Basel, die sagen, naja, es gibt in der öffentlichen Blockchain-Infrastruktur ein paar spezifische Risiken, die können Stand heute nicht mitigiert werden. Dazu gehört beispielsweise, dass Banken nicht alle Teilnehmer im Netzwerk kennen. Logischerweise kennen sie die nicht alle, können auch nicht alle überwachen. Und dementsprechend aus Sicht von Basel können sie eben auch mögliche Störungen im Netzwerk nicht vorhersehen oder auch verhindern.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Das heißt, es gibt also einen regulatorischen Nachteil sozusagen für diejenigen Wertpapiere, die auf öffentlichen Blockchains ausgegeben werden. Jetzt ist ja trotzdem ganz spannend, dass auch in eurem Monitor eigentlich klar herauskommt, dass der Großteil auf öffentlichen Blockchains begeben wurde. So wie ich es verstehe, sind die Basel-Richtlinien noch nicht wirksam, werden aber wirksam in den kommenden Monaten. Das heißt, da ist es spannend, jetzt zu vergleichen und am Ball zu bleiben an eurem Digital Asset Monitor, um nachzuvollziehen oder zu verstehen, ob jetzt ein Shift praktisch auf private Plattformen entsteht, meines Erachtens. Wobei man hier ja auch sagen muss, so viele private Plattformen sehe ich im Markt bisher ja auch noch nicht. Ja? Also bei Public Chains ist das ja relativ einfach. Man begibt halt den Smart Contract auf der öffentlichen Blockchain, die bereits besteht. Aber so viele private Infrastrukturen gibt es ja bisher noch nicht, die auch von regulierten Instituten ausgegeben werden. Also eine spannende, neue, auch jetzt regulatorisch feste Entwicklung. Die Basel Accords, die wurden ja jetzt vor ein paar Wochen auch nochmal finalisiert und gelten dann, ich weiß nicht genau ab wann, aber in den kommenden Monaten treten die dann auch in Kraft.
Genau, vielleicht da, Manuel, ganz kurz noch zur Ergänzung. Das ist völlig richtig von dir. Ich glaube, das Wichtige, was man im Markt jetzt beobachtet hat, ist, eigentlich sollten diese Anforderungen von Basel implementiert werden zum 1. Januar 2025. Und Basel hat eben jetzt jüngst gesagt, okay, implementiert, um ein Jahr verschoben, auf den 1. Januar 2026. Und wir jetzt, ich sage jetzt mal bewusst seitens Inters, würden das so interpretieren, dass es schon sehr viel Druck im Markt gegeben hat und weitergeben wird. Denn eigentlich alle großen Finanzinstitute schielen oder setzen ihre Anwendungen im Public-Umfeld um, sodass wir jetzt einfach die Hoffnung haben, im Laufe der nächsten Monate wird es weiter eben Bearbeitung dieser Anforderungen geben und dass die eben dann, was diesen Technologie-Risikoaufsatz angeht, dass die eben dass die im Prinzip weicher formuliert werden, beziehungsweise vielleicht diese Passage komplett rauskommt.
Da muss ich jetzt so ein bisschen dagegenhalten. Aus der Branche direkt und der langjährigen Erfahrung im regulatorischen Umfeld. Ich glaube einfach, dass man diese Probleme, die man heute seitens Basel sieht, ja, oder Basler Ausschuss sieht, nicht so einfach mitigieren wird können. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Anforderungen von Basel an der Stelle für die Finanzinstitute gelten. Andere Investoren hätten keine derartige Eigenkapitalunterlegung. Kann man vielleicht noch mal schauen, was bei den Versicherungen ist, aber am härtesten getroffen von dieser Risikosicht ist nun mal die Finanzbranche. Das ist so, und da gibt es eigentlich einen zweiten Punkt, den finde ich noch limitierender, und zwar, dass es im Moment in den Papieren von Basel aufgeführt ist, dass du in Kryptowerte maximal in Höhe von 2% deines Kernkapitals investierst. Sein darfst. Das heißt, größere Unternehmen hätten die Chance, größere Bestände zu führen. Kleinere Kreditinstitute wären sehr stark limitiert, was ihr Investment angeht.
Ja, vielen Dank für den kleinen Ausflug nochmal in die Basel-Regeln. Ich glaube, das ist total relevant, was, wie gesagt, sich ja dann auch sicherlich in eurem Monitor auf die Krypto-Wertpapiere in Deutschland auswirken wird. Wir sind da gespannt. Was ich so interessant finde, und das habt ihr, glaube ich, gut herausgearbeitet, ist, dass diese Basel-Richtlinien ja wirklich für Kryptowerte per se gelten. Ja, also hier sprechen wir von Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum, aber eben auch, und Benjamin, du hast es ja schön ausgeführt, eben spezifisch für Kryptowertpapiere, obwohl das ja eigentlich wirklich komplett unterschiedliche Assets sind. Ja, also da geht es wirklich eigentlich darum, dass man die Infrastruktur, auf denen diese Wertpapiere dann begeben werden, man könnte sagen bestraft, beziehungsweise die Nutzung dieser Infrastruktur bestraft. Und da ist es natürlich interessant, was mit den Emissionen geschieht, die jetzt auf Public Blockchains ausgegeben werden und von Banken gehalten werden. Danke auch nochmal für den Hinweis, Marion. Das betrifft ja wirklich nur Banken, diese Regeln. Und so wie ich es verstehe, sind die meisten der begebenen Wertpapiere bisher relativ kurzläufig, was also möglicherweise dann bis Ende 2026 gar nicht zu einem Problem führen könnte, wenn die Banken das bis dahin noch auf ihrer Bilanz halten. Allerdings, alle zukünftig begebenen Wertpapiere könnten dann natürlich auch hier über die Frist letzten Endes noch existieren, was dann zu diesen Eigenkapital vorhaltenden Bestimmungen letzten Endes führen könnte. Vielleicht machen wir das Ganze nochmal konkreter. Wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, ist es jetzt schon her, ein Announcement von der KfW gesehen, dass sie eben auch eine Krypto-Anleihe, ein Krypto-Wertpapier begeben haben. Vielleicht können wir das nochmal konkret machen am konkreten Beispiel dieser KfW-Anleihe. Wie sieht es da aus? Die war, glaube ich, ja auch auf einer Public Chain begeben worden.
Genau, also die KfW-Anleihe wurde auf Polygon begeben. Da stehen wir natürlich jetzt oder face to the problem, ja, sehen die Tatsache. Wenn Basel wirksam wäre, wäre diese Anleihe tatsächlich, weil sie eben public ist, ein digitales Replikat einer traditionellen Anleihe ist, wo wir ja eigentlich sagen, der Regulator sagt, das ist Gruppe 1, und wäre damit den Eigenkapitalanforderungen des traditionellen Geschäftes gleichgestellt, dass der technische Faktor dazu führt, ich bin Gruppe 2 und habe einen höheren Eigenkapitalbedarf. Das ist in dem Fall tatsächlich so. Mit den Einschränkungen, die wir schon genannt hatten, den 2% maximal Invest, analog Kernkapital, ja. Und das macht es natürlich teuer, ein derartiges Produkt zu halten, weil gebundenes Kapital ist knapp und entsprechend kann ich es nicht für andere Geschäfte einsetzen, für andere Risikopositionen. Und daher macht es das natürlich für das Investment oder fürs Anlagebuch von Banken im ersten Moment uninteressant.
Und wenn ich mal so zurückblicke auf die letzten Emissionen, da seid ihr natürlich als Herausgeber des Digital Asset Monitors noch viel tiefer drin, aber die meisten Investoren in die begebenen Krypto-Wertpapiere waren ja vor allem eher Banken und keine Nicht-Banken. Das heißt, das betrifft natürlich dann auch entsprechend die junge Industrie, die ja vor allem Banken betrifft oder ausgewählte Asset Manager. dann vor allem recht stark.
So, wenn ich jetzt aber nochmal schaue mit den Marktteilnehmern, die, mit denen wir sprechen, dann ist man natürlich durch die Situation getrieben, schon dabei, stärker auf Private Blockchains zu schauen. Wir als Dekabank haben unsere Emissionen auf das Riot Blockchain begeben. Das ist eine Permission Private Blockchain, haben also dieses Problem nicht. Und ich bin aber bei Benjamin, dass man dieses Thema lösen muss, weil ein Wachstum in den digitalen Wertpapieren wird man nur erreichen, wenn auf der Kapitalmarktseite, sprich in den Bankenportfolios, keine Bestrafung erfolgt, nur weil es eine digitale Form eines Wertpapiers ist.
Gut, wir haben jetzt ja schon ein wenig über euren Digital Asset Monitor gesprochen. Vielen Dank für die Insights, das war schon mal sehr interessant. Verlinken wir auf jeden Fall natürlich auch in den Shownotes, wo man den findet. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage zu der Begebung von Kryptowertpapieren generell. Es braucht ja eine neue Institution oder ein neues Institut, wie wir es gesagt haben, der Kryptowertpapierregisterführer. Und wie sieht denn da der Markt aktuell aus? Also wer kann überhaupt Registerführer werden und wie viele Unternehmen haben da bereits eine Registerführer-Lizenz? Wo stehen wir da?
Ich glaube, der richtige Anknüpfungspunkt ist jetzt Registerführer-Lizenz. Also wir sprechen über eine erlaubnispflichtige Dienstleistung. Das heißt, ich muss einen Antrag bei der BaFin stellen. Die BaFin prüft an der Stelle dann intensiv, ob der Antragsteller geeignet ist. Also das sind qualitative Faktoren bezüglich der Gesellschaft, die den Antrag stellt, aber genauso, ob deine Technologie entsprechend geeignet ist. Warum ist das so? Wir haben das Bestreben, dass natürlich ein Vertrauen in den Markt und in den Registerführer vorhanden sein soll. Wir reden über Vermögenswerte, die der Registerführer auf der Blockchain registriert. Deswegen soll es auch den Anspruch haben, dass es natürlich das Wertpapier dann auch existierend ist. Und das ist so die erste Hürde, die man nehmen muss. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Anzahl der Registerführer im Moment bei einem guten Dutzend liegt. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass hier in den letzten 2 Jahren zusätzliche Namen dazugekommen sind. Ich sehe aber schon noch ein Problem, wenn ich über das Volumen von digitalen Wertpapieren spreche. Und ich glaube, wir haben insgesamt über 100 Kryptowertpapiere, die zwischenzeitlich begeben wurde, dass uns halt immer noch 2 wesentliche Dinge fehlen. Einmal Geld on-Chain, also Cash on-Chain, um genau diese Atomic Settlement, was ich vorhin mal erwähnt hatte, durchzuführen. Und zum anderen ist es für viele Investoren notwendig, dass ein Zweitmarkt für ihr Wertpapier besteht, also ein sogenannter Sekundärmarkt. Und es hat sich dadurch, dass die Kryptowertpapiere eben nicht zur Börse zugelassen sind, das ist eine Besonderheit, die ich übrigens bedauere. In der Schweiz sieht das anders aus. Ja, in der Schweiz sind die Kryptowertpapiere zum Börsenhandel zugelassen. Also es hat sich noch kein Zweitmarkt entwickelt. Damit sind die Produkte noch nicht so liquide. Deswegen ist die Anzahl derer, die investieren, das erklärt auch, was du vorhin gesagt hast, überwiegend Banken investieren, natürlich immer noch beschränkt.
Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Die fehlenden regulierten Zweitmärkte, das heißt, es sind meistens sogenannte Private Placements, ne? Dass man letzten Endes die Wertpapiere platziert für einen spezifischen Investor. Da ist es dann auch gar nicht möglich, dass die reguliert gehandelt werden. Man kann die meines Erachtens abtreten, aber es ist eben nicht möglich, auf einem regulierten Handelsplatz diese zu handeln. Wobei da soll ja das DLT-Pilotregime eigentlich auch eine Antwort finden. Und hier sind wir also gespannt. Das hat ja bisher noch nicht so richtig zum Durchbruch geführt. Aber das Ganze wird ja jetzt unlimitiert angeboten. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich da noch ergeben wird und wie weit da auch deutsche Kryptowertpapiere letzten Endes möglicherweise an solchen neuen DLT-Handelsplätzen gehandelt werden können. Und einen weiteren Punkt, den du angesprochen hast, die Cash-Seite. Da gibt es ja jetzt auch einige spannende Projekte, die auch die Anzahl meines Erachtens an Kryptowertpapieren in Deutschland sicherlich nochmal erhöhen werden. Und zwar ist das Angebot der Bundesbank wie auch der Banque de France und der Bank of Italy, hier also Settlement in Zentralbankgeld anzubieten von eben zum Beispiel Kryptowertpapieren. Einmal durch die Anbindung von Target 2, durch die Bundesbank-Trigger-Lösung, die Anbindung von TIPS, durch die Hashlink-Lösung von der Bank of Italy oder eben auch die tokenbasierte Wholesale-CBDC von der Banque de France. Das heißt, da wird auch dran gearbeitet. Blickt ihr da auch so drauf, dass das auf jeden Fall nochmal fördernd wirken kann auf diese junge Industrie? Und wovon geht ihr aus? Ich meine, Swiat war da ja auch recht aktiv schon in den letzten Wochen und Monaten und möchte da, glaube ich, auch noch weitere Emissionen begeben. Wie blickt ihr da drauf aus der Digital Asset Monitor Sicht?
Ja, ich kann gerne starten. Also wie du gesagt hast, Manuel, ich denke, zum einen ist jetzt viel Hoffnung wirklich auf dem Pilot-Regime. Es gab ja eine Stellungnahme der ESMA im April. Da gab es einen Zwischenbericht, in dem einige Punkte angeprangert wurden, berechtigterweise. Da ging es um die zeitliche Befristung, die hast du erwähnt. Es ging aber auch um die begrenzten Emissionsvolumina, die erweitert werden sollen. Und es wurde eben auch gesagt, okay, es gibt 4 Teilnehmer, die aktuell eine Erlaubnis anstreben und 8 weitere, die folgen könnten. Die große Hoffnung ist, im Markt ist, dass wir jetzt in Q3 wirklich die ersten Erlaubnisse im Markt sehen und dass wir dann eben hoffentlich auch im Pilot-Regime eben Produkte sehen. Aber, und darum wird es gehen, es geht hier um Distributionskanäle, wir brauchen am Ende Kunden, also Investoren, Investorinnen, die diese Wertpapiere, die tokenisiert werden, dann von diesen Handelsplätzen kaufen. Und bezüglich der anderen Aktivitäten kann ich zumindest zum Start reinwerfen, muss man einfach sagen, auch wieder bezogen aufs Pilot-Regime, hier war ja auch ein Feedback, Moment mal, wir haben die Stücke-Seite jetzt, die wir damit lösen, die Geldseite fehlt uns nach wie vor. Und ich denke, zumindest aus meiner Sicht, wenn man auf die Teilnehmer dieser ECB-Trials jetzt beispielsweise schaut und auch auf die Anzahl der Teilnehmer und die Namen der Teilnehmer, dann merkt man ganz klar, dass das hier keine Nischenveranstaltung mehr ist. Man hat jetzt gefühlt wöchentlich Posts darüber, dass Wertpapiere begeben werden, auch höhere Volumina, sodass man wirklich sagen kann, wir sind jetzt in einer sehr, sehr spannenden Phase, was den Reifegrad angeht und dann idealerweise natürlich, wie wird das Ganze eingewertet von den Instituten, von der EZB und wie geht es dann weiter?
Ja, darf ich vielleicht mal ergänzen? Also ich sehe die ECB-Trials als ganz wichtig an, nicht nur fürs Wertpapiergeschäft, ja, sondern wir können ja neben dem Wertpapiergeschäft noch viele andere Dinge über die Blockchain abwickeln, Derivate, Collateral Management. Also viele Funktionen, die wir heute im Bankgeschäft sehen, die einen Zusammenhang mit einem Austausch von Wertpapieren und Geld auf der Blockchain haben, die sind betroffen. Das heißt, dieses Spektrum kann man dann erst öffnen, wenn wir wirklich das Geld auf der Blockchain haben. Deswegen begrüße ich das auch sehr, dass man in den ECB-Trails neben den unterschiedlichen Lösungen auch unterschiedliche Geschäftsarten sich anschaut. Und wir als Dekabank, wir haben uns zusammen mit Swiat, mit unserer Fintech-Gesellschaft, bei der Bundesbank-Triggerlösung beteiligt und haben also den Nachweis erbracht, dass Wertpapier-Settlement und Geld-Settlement instant stattfinden kann. Dafür haben wir eine Anleihe begeben und haben dann mit Metzler einen Investor, der die andere Seite dargestellt haben, haben das einmal durchlaufen lassen und haben uns natürlich alle gefreut, als wir gesehen haben, dass das super funktioniert hat. Deswegen auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Trials nicht nur Trials bleiben, sondern dass es wirklich eine Verstetigung gibt. Ja, das hatte ich so ein bisschen zögerlich am Anfang wahrgenommen seitens der EZB. Ich hoffe, dass sie da jetzt richtig Fahrt aufnehmen und genauso begeistert sind wie wir und das Thema vorantreiben.
Ja, sehr spannend. Dann sind wir gespannt, was da im Laufe des Jahres noch so alles passiert. Diese EZB-Trials, die laufen ja noch bis November diesen Jahres und vielleicht werden wir ja auch die ersten Zulassungen für das DLT-Pilotregime für Zweitmärkte schon sehen. Ich glaube, da sind auch einige Institute jetzt auch sogar bei den EZB-Trials mit dabei, die hier also einen zum Beispiel DLT-basierten MTF oder auch einen DLT-TSS, wie es sich dann nennt, was das Settlement der Geldseite und der Wertpapiere umfasst, letzten Endes vorhat, dass die da auch Teil dieser Entwicklungsphase sind oder dieser Testphase sind. Also sind wir sehr gespannt. Und das ist ja das Schöne, das können wir dann wiederum auch bei euch sicherlich in dem Digital Asset Monitor nachlesen. Das wäre jetzt auch, mit Blick auf die Uhr, einer meiner letzten Fragen. Wann oder wie häufig wird der denn so veröffentlicht und wann kommt denn die nächste Veröffentlichung? Ende Januar 2024 war jetzt die letzte. Also wie schaut es da aus? Wann können wir die nächsten Informationen über den Markt bei euch nachlesen?
Die nächsten Informationen, die wird es jetzt in den nächsten Tagen geben. Also wir haben 2 Stichpunkte, einmal den 31.12. eines Jahres und den 30.06. 30.06. war ja jetzt eben gerade, daher werden wir eben jetzt in den nächsten Tagen die aktuellen Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 veröffentlichen. Und danach ist eben der Stichpunkt der 31.12. und dann würde es im Januar 25 voraussichtlich die nächste Veröffentlichung geben.
Und veröffentlicht wird das Ganze ja dann auf der Seite der Deka, so wie ich es gesehen habe. Habt ihr da sonst noch irgendwelche Kooperationen, die darauf aufmerksam machen? Oder wie kriegt man das am besten mit, dass die neue Version wieder oder die neue Ausgabe wieder veröffentlicht wurde?
Also ich denke, alle Partner des Monitors werden fleißig sein auf Social Media und auch auf anderen Kanälen wie Newslettern etc., sodass gefühlt jeder, der mit dem Thema etwas zu tun hat in Deutschland, gar nicht daran vorbeikommt, ihn mitzubekommen.
Wunderbar, das ist gut. Und wir werden da auch, wie gesagt, in den Shownotes mal auf die letzte Ausgabe beziehungsweise dann auch auf die neue Ausgabe verlinken. Wir nehmen heute auf und hoffen, dass dann die neueste Version schon vorliegt, die wir dann eben auch verlinken können. Ja, mit einem Blick auf die Uhr, ich glaube, das war eine spannende Reise. Wir haben uns viel angesehen und viel diskutiert. Einerseits die neue Industrie, nochmal das Kryptowertpapiergesetz beziehungsweise das elektronische Wertpapiergesetz mit der Ausprägung der Kryptowertpapiere nochmal diskutiert. Wir haben die Basel-Richtlinien diskutiert und haben eben auf diesen neuen Bereich der Kryptowertpapiere nochmal etwas detailliert, auch mit Hinblick auf euren Digital Asset Monitor, geblickt. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Insights. Und ja, ich würde sagen, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, das war auch für die Hörer mal wieder eine spannende Episode. Vielen, vielen Dank für eure Insights. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze auch vielleicht nach dem nächsten Release nächstes Jahr nochmal wiederholen können.
Vielen Dank, Manuel.
Danke dir,
bis zum
Manuel.
Nächsten Mal.
Ja, und wunderbar. Jederzeit gerne.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.